Der Rest 2.
Wissenschaft. Der Rest 2.
Wer bereits wenig hat, verschuldet sich noch mehr. Verhaltenspsychologen mit einem Erklärungsversuch. Schienen, Schwellen, Weichen. Das Schweizer Eisenbahnnetz als Testlabor. Und Drucken in 3D. Eine Technologie erobert die Welt. Das ist unser Angebot für heute. Durch die Sendung führt sie Christian Heuss. Wer wenig Geld hat, geht nicht unbedingt sparsam mit seinem Geld um. Im Gegenteil, arme Menschen verstärken ihre Armut oft damit, dass sie sich zum Beispiel übermäßig verschulden und sich den Folgen überteuerter Schuldzinsen zu wenig bewusst sind. Eine Studie amerikanischer Verhaltensökonomen in der Zeitschrift Science versucht nun eine Erklärung für dieses Verhalten zu liefern. Anuj Shah ist Psychologe an der Booth School of Business an der Universität Chicago. Ich habe mit ihm gesprochen und ich habe ihn als erstes gefragt, welche Faktoren denn das ökonomische Verhalten von ärmeren Menschen beeinflusst.
Wir beobachteten, dass vor allem ärmere Menschen dazu neigen, sich mit Kleinkrediten zu verschulden und dies zu horrenden Zinsen. Unsere Frage war, warum geschieht das? Warum handeln sie so kurzfristig? Nun, frühere Forschung anderer hat sich auf soziale Faktoren konzentriert. Wir fragten uns, ob es schlicht mit dem Fakt zu tun hat, dass diese Menschen zu wenig Ressourcen für ihr Leben haben.
Anuj Shah, Sie erwähnen es, es gibt verschiedene Theorien, warum arme Menschen sich eher überschulden als Reiche. Sie sagen, es hat schlicht damit zu tun, dass diese Menschen unter Knappheit ihrer Ressourcen leiden.
Ja, ich glaube, eines der bestechenden Argumente für unsere Theorie ist, unabhängig des sozialen Status, sobald jemand das Gefühl von knappen Ressourcen hat, beginnt er kurzfristig zu handeln. Er ist plötzlich bereit, sich unverhältnismäßig zu verschulden, aus einem simplen Grund. Seine Aufmerksamkeit verschiebt sich. In einer Spielsituation haben wir das getestet. Natürlich ist es unmöglich, ein solches Szenario in der richtigen Welt durchzuspielen. Daher haben wir das mit einem Laborexperiment mit Freiwilligen gemacht. Dort lassen wir Freiwillige verschiedene Aufgaben oder Spiele durchführen. Zum Beispiel ein Videogame, in dem der Spieler Spielgeld erhält. Die einen Spieler erhalten wenig, die anderen viel Geld. Wir schaffen also arme Spieler und reiche Spieler. Und so können wir das Verhalten der Spieler studieren. Und was man sofort sieht, wenn arme Spieler ihr Geld einsetzen, sind sie sehr viel stärker fokussiert auf, wie sie ihr Geld verwenden. Wie wenn sie versuchen, mehr aus ihrem Geld zu machen. Und je fokussierter diese armen Teilnehmer darauf sind, wie sie ihr Geld in einer Aufgabe optimal einsetzen, desto stärker verdrängen sie die späteren Folgen ihres Handelns. Und das führt zum Beispiel dazu, dass sie bereit sind, sich zu überschulden. Wenn wir im Spiel in einer kritischen Spielphase einen überteuerten Kredit anbieten, dann sind die armen Spieler eher bereit, diesen Kredit zu akzeptieren.
Wie lassen sich denn diese Resultate der Spielsituation nun auf die richtige Welt übertragen?
Ich glaube, diese Verschiebung der Aufmerksamkeit auf die unmittelbar nächsten Handlungsschritte ist ziemlich generalisierbar. Andere Forscher haben zum Beispiel angeschaut, wie Menschen mit verschiedenen Einkommen sich im Supermarkt verhalten. Und auch da zeigt sich, dass Menschen mit wenig Geld überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit darauf verwenden, herauszufinden, wie günstig nun jenes Produkt oder auch eine Aktion ist. Reichere Menschen kümmern sich weniger darum.
Anuj Shah, Sie sagen in Ihrer Studie, dass sich nicht nur Menschen mit knappen finanziellen Ressourcen anders verhalten, sondern auch Menschen unter Zeitstress. Können Sie das ein bisschen erläutern?
Das ist eines der wirklich vielversprechenden Dinge unserer Forschung, denn die Erkenntnisse zur Knappheit an finanziellen Ressourcen lassen sich auf viele globale Probleme übertragen. Zum Beispiel vielbeschäftigte Menschen haben sehr enge Terminfenster. Das heißt, sie haben knappe Zeitbudgets. Nun, wie reagieren Menschen darauf? Wenige halten die Fristen ein, viele verlangen eine Fristverlängerung. Aber das ist ein bisschen wie wenn man Schulden macht. Zeitschulden an den nächsten Terminfenstern. Wenn man also Knappheit studiert, dann sieht man plötzlich, dass ganz unterschiedliche Probleme auf denselben Verhaltensmustern gründen.
Gestützt auf Ihre Studien, welche praktischen Ratschläge geben Sie Leuten, die entweder knapp an Geld oder eben knapp an Zeit sind, Anuj Shah?
Ich glaube, Tools, die die Aufmerksamkeit wieder zurechtrücken, können extrem wichtig sein. Das zeigen etwa Studien, die Leute zum Geldsparen animieren. Da wird Leuten regelmäßig eine SMS geschickt, die sie daran erinnert, Geld für ein selber definiertes Ziel zu sparen, ein neues Auto zum Beispiel. Normalerweise vergessen die Leute relativ rasch solche Vorsätze und sparen nicht. Aber die SMS macht sie immer wieder darauf aufmerksam. Und tatsächlich steigen die Ersparnisse bei diesen Leuten viel stärker an. Das zeigt, mit einer kleinen Veränderung der Aufmerksamkeit lässt sich viel bewirken.
Der Psychologe Anuj Shah von der Booth School of Business an der Universität Chicago. Die Studie erschien diese Woche in der Zeitschrift Science. Schienen, Schwellen, Weichen. So lautet der eher trockene Titel einer neuen Buchpublikation. Doch das Buch hat es in sich. Es behandelt ein Kapitel Eisenbahngeschichte, das für Laien noch nie beschrieben worden ist. Und es zeigt das Schweizer Eisenbahnnetz aus ungewöhnlicher Perspektive. Als Testlabor nämlich für Eisenbahnversuche, die letztlich das Bahnfahren immer attraktiver machten. Unser Tessin-Korrespondent und Bahnspezialist Alexander Grass berichtet.
Die Eisenbahn, das ist eine über die Landschaft verteilte Maschine. Das schreibt Kilian Elsasser in seinem Buch. Für das Publikum faszinierend an dieser Maschine seien Lokomotiven und Bergstrecken, seltsamerweise aber nicht der Schienenweg, der sogenannte Oberbau, wie der Autor sagt.
Der Oberbau war immer nur eine Kostenfrage. Man kann da nicht davor stehen als Politiker oder auch als Chef einer Eisenbahngesellschaft und sich da rühmen oder auch zeigen, was man da geleistet hat.
Die Schienenbauingenieure in der Schweiz wurden einem breiten Publikum nie bekannt. Trotzdem mussten sie besondere Probleme lösen. Das SBB-Netz weist mit Abstand die meisten Weichen pro Streckenkilometer auf. Es hat viele Kurven und Steigungen. Mit der Elektrifizierung der Gotthardstrecke wurden die Züge 1920 schneller und schwerer. Und die Schienen hielten in den Kurven nur noch 2 bis 3 Jahre, wurden also 5-mal schneller verschlissen als bis anhin.
Im Schienenbau muss man immer alles mit Versuchen herausfinden. Also heute geschieht das noch so. Und so hat die SBB die besten Schienentypen in Europa eingekauft und die eingebaut, vor allem natürlich in den Kurven, in den Steigungen, um herauszufinden, welche Schiene die beste sein würde.
So fanden an der Gotthardstrecke im frühen 20. Jahrhundert Großversuche statt mit zahlreichen Schienentypen. Und das war der maßgebliche Schweizer Beitrag zur europäischen Einheitsschiene der UIC 54. Die UIC 54 wird heute noch auf zahlreichen Hauptgleisen in Europa eingesetzt. Sie ist besonders zugfest und abriebfest. Sie wurde ab 1952 zwischen Biasca und Erstfeld eingebaut, um dort den neuen 6-achsigen Gotthard-Lokomotiven zu widerstehen, die als Schienenmörder verschrien waren.
1870 ungefähr hat die Vereinigten Schweizer Bahnen haben sich einen Geschäftsbericht geschrieben, dass sie pro Jahr alle 200 Meter einen Schienenbruch hätten, also irgendwo das Schienen nicht mehr gehalten hat oder gebrochen sei. Und heute sind das noch alle 200 Kilometer ein Schienenbruch pro Jahr, also 1000-mal weniger.
Schwachstelle war früher der Übergang von einer Schiene zur nächsten, der Schienenstoß. Heute ist praktisch das gesamte Schienennetz durchgehend verschweißt.
Dieser Schlag, der da jedes Mal stattfand, war für einen großen Teil des Unterhalts verantwortlich. Man sagt, dass das bis 50% des Unterhalts ausmachte beim Oberbau.
Treiber aller Innovationen waren die Betriebskosten. Im 19. Jahrhundert war noch die Hälfte aller Bahnangestellten Gleisarbeiter. Der Unterhalt der Schienen war der größte Brocken in der Betriebsrechnung der Bahnen. Heute sind es noch ein paar Prozent. Elsasser hat in den SBB-Archiven zum Teil unveröffentlichte Filmdokumente gefunden, die seinem Buch als DVD-Kopie beigelegt sind.
Eine automatische Krampfmaschine gräbt sich in den Schotter. Es sind die Männer vom Gleisebau, die in der Nacht des Tunnels regelmäßige Unterhaltsarbeiten verrichten. Neue Arbeitsverfahren mit den verschiedensten mechanisierten Geräten haben aus der früher schweren Arbeit mit Schaufel, Pickel und Krampaue einen Spezialistenberuf gemacht.
Automatisierung und Standardisierung sparen Kosten bei der Bahntechnik. Früher wurden 46 Schienenarten eingesetzt, heute sind es deren 4. Doch nicht nur auf die Schienen kommt es an, sie bilden zusammen mit den Schwellen und der Befestigung ein System, das nur als Ganzes funktioniert.
Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Schienen auf die Schwellen genagelt. Man kann sich da vorstellen, wenn im Sommer es trocken war, dass das Holz sich zurückgezogen hat und so auch der Nagel leicht herausfallen konnte. Man hat dann Versuche gemacht, dass man statt zu nageln die Schienen auf die Schwellen festgeschraubt hat. Damit hat man da 50% mehr Haftung, dass die Schiene besser hält auf der Schwelle.
Doch Schrauben war anstrengender als Nageln. Und so schlugen die Gleisarbeiter die Schrauben mit dem Hammer ein, bis Bahnmanager dem Abhilfe schufen.
Sie haben so ein hervorstehendes Kreuz auf den Schraubenkopf angebracht. So hat man sofort gesehen, wenn jemand genagelt hat, statt geschraubt.
Diese Schraubenkreuze sind bis heute sichtbar. Viele unscheinbare Entwicklungen haben das Schienennetz zu dem gemacht, was es ist. Und wie früher wird auch heute aufwendig getestet, bevor ein Bahntechnikteil eingebaut wird. Denn wird zum Beispiel im Gotthard-Basistunnel einmal eine falsche Schraube verwendet, so muss der entsprechende Fehler später 10.000-fach behoben werden.
Die unterschätzte Bedeutung des Schienenbaus, ein Beitrag von Alexander Grass. Genauere Informationen zum neu erschienenen Buch und auch zu einer neuen Ausstellung in Bern, das finden Sie bei uns im Internet unter wissenschaft.deres.ch. Und hier geht es gleich weiter mit Drucken in der dritten Dimension. Aber zuerst weitere Meldungen der Woche mit Anita von Mont.
Rothaarige neigen zu Hautkrebs, auch ohne UV-Licht.
Dasselbe gilt für blasse und sommersprossige Menschen.
Denn ihre Haut produziert nicht das dunkle Pigment Melanin, das vor Sonnenstrahlen schützt. Sie produzieren ein helleres Pigment, das sogenannte Pheomelanin. Und das schützt nicht nur schlechter vor UV-Strahlen, sondern es ist auch krebsfördernd.
Das berichten Forscher im Fachblatt Nature. Sie haben Experimente mit verschiedenfarbigen Mäusen gemacht.
Die Forscher pflanzten den Mäusen ein Krebsgen ein. Darauf entwickelten die hellhaarigen Mäuse unterschiedliche Hauttumore. Dunkelhaarige Mäuse hingegen bekamen keine Tumore. Und auch Albinomäuse, die überhaupt keine Hautpigmente bilden können, bekamen keine Tumore. Daraus nun schließen die Forscher, dass das helle Hautpigment, wie es auch rothaarige Menschen haben, das Risiko für Hautkrebs erhöht, auch ganz ohne Sonnenlicht.
Licht nicht von der Sonne, sondern von viel weiter weg. Das haben Forscher aus Kanada beobachtet.
Dieses Licht stammt von zwei Sternen, die am Ende ihres Lebens angekommen, nun mit unglaublicher Wucht explodieren. Man nennt diesen Sternenzustand Supernova. Und die zwei neu beobachteten Sterne gehören sogar zur Kategorie superhelle Supernova. Das heißt, sie leuchten 10 bis 100 Mal stärker als eine normale Supernova.
Sie sind nämlich auch sehr viel größer.
Etwa 200 Mal so groß wie unsere Sonne sind diese Sterne. Solch riesige Sterne gab es vor allem im frühen Universum.
Auch die nun beobachteten Explosionen liegen weit zurück in der Vergangenheit.
Das Licht dieser Explosionen war sehr lange unterwegs bis zur Erde. Die zwei superhellen Supernovae sind nämlich die am weitesten entfernten Supernovae im ganzen Universum. Sie stammen aus den Anfangszeiten des Universums. Die Forscher haben also nicht gerade Sterne zur Zeit des Urknalls entdeckt, sie sind aber nah dran.
Zeig mir deine Gene und ich sag dir, woher du kommst.
Genetiker haben die Erbgutsequenz von über 1000 Menschen aus unterschiedlichen Erdteilen entschlüsselt.
Diese Gendatenbank gilt als der weltweit größte Katalog der genetischen Vielfalt des Menschen.
Und die Vielfalt ist beeindruckend. So etwa zeigt sich, Menschen von den britischen Orkney-Inseln haben bereits andere Genvarianten als die nur wenige Kilometer entfernten Briten und Britinnen auf der Hauptinsel.
Doch soll die Datenbank mehr bewirken, als nur geografische Unterschiede im Erbgut der Menschen aufzuzeigen?
Die Forscher, unter anderem von der Universität Genf, erhoffen sich davon Hinweise auf die genetischen Ursache von Krankheiten und auf mögliche Therapien.
Es menschelt im Tierreich, das haben wir bereits im letzten Wissenschaftsmagazin gezeigt.
in dem ein Beluga-Wal menschliche Stimmen imitierte.
Diese Woche nun sorgt ein sprechender Elefant für Schlagzeilen.
Annyeong.
Hallo.
Annyeong.
Hallo.
Zugegeben, wir verstehen nichts, denn der Elefant spricht wie sein Trainer Koreanisch.
Aber Koreaner verstehen sehr gut, was er sagt.
Nämlich Anja auf Deutsch Hallo. Koschik, so heißt der Elefant, sagt auf Koreanisch auch Setz dich, Nein, leg dich hin und gut.
Mit diesen 5 Wörtern hat es der Elefantenbulle aus einem südkoreanischen Zoo nun bis in ein seriöses Forschungsmagazin geschafft.
Im Magazin Current Biology zeigen Verhaltensforscher, wie Koschik spricht. Er steckt nämlich seinen Rüssel in den Kehlkopf und verschiebt den Unterkiefer. So kann er die Laute im Kehlkopf modulieren.
Von Elefanten weiß man, dass sie Motorengeräusche imitieren können. Doch Koschik ist der erste sprechende Elefant.
Was er spricht, weiß er aber wohl nicht. Und dass er spricht, scheint einen eher traurigen Grund zu haben. Einsamkeit. Mehrere Jahre lang war er allein im Gehege, ohne Artgenossen. Die Forscher vermuten, dass er zu sprechen begann, um in seinem menschgeprägten Umfeld seine soziale Stellung zu stärken.
Wenn wir etwas ausdrucken, dann tun wir das normalerweise auf Papier. Doch manche Leute lassen heutzutage zum Beispiel auch Plastikspielfiguren aus ihren Druckern laufen oder Gehäuse von Hörgeräten oder ganze Gitarren. Sie drucken also dreidimensionale Gegenstände aus. Immer bessere und immer günstigere 3D-Drucker machen das möglich. Noch sind diese Maschinen nicht massentauglich, aber Fachleute und Tüftler sind sich sicher, die 3D-Drucker werden unser Leben verändern und das grundlegend. Anita von Mond zu einem Technologieschritt, der bereits vor unserer Haustüre steht.
In den englischsprachigen Medien erhielt sie einige Aufmerksamkeit. Die erste akustische Gitarre aus einem 3D-Drucker. Reif für den Konzertsaal ist dieses Plastikinstrument zwar noch nicht. Doch berichteten Internetmagazine, es klingt offenbar schon recht gut und wird weiterentwickelt. Doch wie druckt man eine Gitarre aus? Leute, die wissen, wie das geht, findet man an der Hochschule für Technik und Architektur Luzern im Fab Lab.
Hier, tun einfach mal das Ding noch schnell ausprobieren.
Diese offene Werkstatt stellt Interessierten computergesteuerte Maschinen zur Verfügung, die man stundenweise mieten kann. Auch einen 3D-Drucker. Dieser kleine Drucker, sagt FabLab-Co-Leiter Roman Jort, fabriziere hier aus biokompatiblem Plastik ganz unterschiedliche Dinge.
Alltagsgegenstände, das kann irgendwas sehr Praktisches sein, vielleicht etwas, das kaputt gegangen ist und man will es nicht neu kaufen, sondern das einfach selber schnell ausdrucken. Man kann schöne Dinge ausdrucken, wie eine Schale oder irgend sonst wie Gebrauchsgegenstände. Das kann ein technisches Hilfsmittel sein, das vielleicht irgendwie noch drehbare Teile dran hat. Also ziemlich viele Möglichkeiten.
Dann drucken wir doch mal etwas aus. Einen Spitzer zum Beispiel.
Wenn man genau den Spitzer nachbauen will, den man schon in der Hand hält, dann gibt es die Möglichkeit, den einzuscannen. Das nennt sich dann 3D-Scannen.
Man fotografiert den Spitzer also in einer bestimmten Abfolge, etwa 20, 30 Mal, und überspielt die Fotos dann auf den Computer. Ein spezielles Computerprogramm erstellt aus den Fotos nun ein digitales Modell, eine 3D-Vorlage, die sich drucken lässt. Solche Modelle gibt es aber auch schon fix fertig im Internet.
Da gibt es ein paar coole Websites, wo man sich einfach etwas Schönes runterladen kann und sagen, ah, das hat jemand gemacht, das finde ich cool, das will ich jetzt auch.
Eine solche Website ist Thingiverse, auf Deutsch das Ding-Universum. Hier laden Tüftler laufend neue 3D-Kreationen hoch. Auch originelle, leicht schräge Tassen werden präsentiert. Den Plan für eine solche Tasse laden wir nun runter und drucken die Tasse aus. Der 3D-Drucker wird aktiv. Er arbeitet ähnlich wie ein Tintenstrahldrucker. Bloß entsteht das Druckwerk nicht auf Papier, sondern auf einer fixen Druckplattform. Und eine Düse an Stäben verteilt nicht Tinte, sondern flüssigen Plastik über die Druckfläche.
Man sieht den Druckkopf und der bewegt sich über die Fläche, wo das Objekt dann drauf entsteht. Und er macht eigentlich Linie für Linie, baut er jetzt eine Tasse auf. Und man kann jetzt schon sehen, dass er eine Kontur hat und es hat Linien, die parallel sind. Das gibt dann am Schluss eine gefüllte Fläche.
Diese gefüllte Fläche ist kreisrund und erst die unterste Schicht der Tasse. Über diese rasch hart werdende Plastikschicht wird der Drucker später eine zweite, leicht anders geformte Plastikschicht legen und über jene eine dritte, etc. So wächst nun unsere Tasse in die Höhe, Schicht für Schicht und ziemlich langsam. Es gibt heute aber auch teure, professionelle 3D-Drucker. Die sind schneller und genauer, denn oft bringen sie die einzelnen Materialschichten mit einem Laser in Form. Vor allem im Medizinalbereich werde mit dieser Technik schon gutes Geld verdient, sagt der Belgier André Wout, der in einem EU-unterstützten Forschungsprojekt zum 3D-Printing mitarbeitet.
Ein gutes Beispiel sind medizinische Implantate. Gerade kürzlich wurde einer 84-jährigen Frau ein ganzer künstlicher Kiefer eingesetzt, gedruckt aus Titan.
Medizinische Implantate aus flüssigem oder pulverisiertem Metall, Kunststoff und Keramik kommen heute aus 3D-Druckern. Ebenso Designmöbel und Teile von Rennautos und Flugzeugen. Lukrativ ist diese Technik vor allem für Produkte der Klasse klein, aber fein. Konkret, Gegenstände in Kleinserien und mit komplizierten Formen lassen sich besser und billiger drucken als beispielsweise gießen oder fräsen. Ein weiterer Vorteil: Gedrucktes sei leichter, sagt Ralf Schindl von der ETH-nahen Firma Inspire. Denn das Material werde ganz gezielt eingesetzt, zum Beispiel am Vorbau eines neuartigen Velos.
Da, wo die Lenkstange angebracht ist, da haben wir ein Bauteil so optimiert, dass nur noch da, wo effektiv auch Kräfte durchs Bauteil gehen, auch Material ist. Also wie der Knochen. Ihr Knochen zum Beispiel, der mineralisiert auch nur da, wo Kräfte durch den Knochen gehen. Und das sieht dann ganz filigran aus, das Bauteil. Das kann man herkömmlich nicht produzieren. Heute über diese Technologie ist es produzierbar in Aluminium, Stahl, Kunststoff, was auch immer.
Zurzeit fülle die 3D-Drucktechnik zwar auf dem Markt erst eine Nische, so Ralf Schindl, denn
Themen wie Maschinensicherheit und Qualität etc., da arbeitet man heute noch dran.
Doch die Drucker werden laufend besser und billiger, auch die Kleinmodelle. Gerade die dürften sich rasant entwickeln, erwartet Roman Jurt vom FabLab. Denn Tüftler wie er bauen sich ihre 3D-Drucker oft selber zusammen und tauschen ihr Wissen weltweit aus.
Die ganzen Pläne sind halt online und Leute, die merken dann vielleicht, hier hat es etwas, das nicht so gut funktioniert, ich möchte das verbessern. Man verbessert das und lädt diesen Plan dann wieder hoch und sagt, okay, das ist jetzt Version 2.1 oder so. Und wenn das ständig passiert, wird das Produkt eigentlich immer besser.
Die Drucker werden immer besser und ihre Besitzer immer unabhängiger von großen kommerziellen Anbietern, hofft Roman Jurt. Ob diese Vision wirklich wahr wird, muss ich noch weisen. Doch 3D-Printing sei mehr als eine rein technische Neuerung, findet auch Forscher André Wout.
This is a revolution. It will change the industrial approach of producing things.
Das ist eine Revolution. Die heutigen industriellen Herstellungsprozesse werden sich verändern. Anstelle der Massenproduktion in China oder Amerika wird vermehrt die Produktion vor Ort aus dem eigenen 3D-Drucker treten.
With your own 3D-Printer.
Die 3D-Druckverfahren werden laut André Wout die heutige Globalisierung zumindest etwas rückgängig machen. Sie verstärken einen Trend, den Ralf Schindl von Inspire schon heute in manchen Branchen beobachtet.
Der Trend ganz generell geht ja in Richtung Individualisierung, immer kleinere Stückzahlen. Smart ist ein Beispiel. Da waren früher waren die Stückzahlen ja bei der Automobilindustrie auch größer. Aber je mehr dass man individualisieren will, desto kleiner werden die Stückzahlen dementsprechend.
Und individualisierte Kleinserien sind eben im 3D-Printing besonders günstig. So wie es aussieht, könnte das dreidimensionale Drucken dereinst so normal sein wie heute Drucken mit Papier. Vorläufig aber darf man noch staunen über eine einfache Plastiktasse, die ohne Farbe und erst nach einer Stunde im Drucker steht, doch originalgetreu und fixfertig.
Jetzt kann man es rausnehmen und ablösen.
Und dann kann ich heißen Kaffee trinken?
Ja, vielleicht nicht allzu heißen Kaffee, vielleicht ein Schocki.
Und falls Sie nun ebenfalls Lust bekommen haben, sich eine Tasse, einen Teller oder ein anderes Plastikobjekt auszudrucken, dann können Sie das. Links dazu gibt es bei uns im Internet unter wissenschaft.drs.ch. Das war eine Reportage von Anita Vonmond. Und das war's von Wissenschaft DRS 2 für diese Woche. Mehr von uns gibt's wieder nächsten Samstag nach den Mittagsnachrichten um 12.30 Uhr oder am Sonntagabend um 19.30 Uhr hier auf DRS 2. Jederzeit finden Sie alle Beiträge und den Podcast auch im Internet unter wissenschaft.drs.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung Anita Vonmond, am Mikrofon Christian Heuss.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.